läuft das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Jens Riva.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Guten Abend.
Am Ende eines besonderen Tages, eines besonderen Datums. Heute vor genau 80 Jahren, am 20. Juli 1944, verübte eine Gruppe von Wehrmachtsoffizieren ein Bombenattentat auf Adolf Hitler. Doch der Versuch, die Nazi-Diktatur damit zu stoppen, scheiterte. Hitler überlebte leicht verletzt. Einige der Anführer des Aufstands, wie Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, der die Bombe im Führerhauptquartier Wolfschanze platziert hatte, wurden noch am selben Tag standrechtlich hingerichtet. An der Stelle, an der Stauffenberg und seine Mitstreiter erschossen wurden, im Innenhof des Bendlerblocks in Berlin, dem heutigen Verteidigungsministerium, fand heute eine offizielle Gedenkfeier statt. Neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz sowie den Spitzen von Bundestag und Bundesrat nahmen auch zahlreiche Nachfahren und Angehörige der damaligen Widerständler teil. Das Attentat auf Hitler und die Folgen prägen die Familien bis heute.
Valerie Riedesel kennt ihren Großvater nur aus dem Familienalbum. Cäsar von Hofacker war einer der Widerstandskämpfer vom 20. Juli 1944. Hier auch auf privaten Filmaufnahmen in Paris. Er war Teil der deutschen Militärbesatzung. Am 20. Juli versuchte er, in Paris den Umsturz zu organisieren, ließ SS und Gestapo festsetzen, wollte den Krieg an der Westfront beenden. Die Nazis sehen ihn als Kopf des Umsturzversuches in Frankreich. Zum Tode verurteilt wurde er im Gebäude des heutigen Kammergerichts in Schöneberg. Hier tagte der Volksgerichtshof. Valerie Riedesel ist hier zum ersten Mal. Der Richter damals, Gerichtspräsident Roland Freisler.
Ich sehe den Freisler da vorne sitzen. Ich habe seine Stimme im Ohr.
Werden Sie hier nichts unverschämt?
Die Vorstellung, dass hier die Angeklagten zwischen ihren Wachen gesessen haben und die Hakenkreuzfahnen hier hingen und anstatt der Büste der Hitler da prangte, das ist ein bisschen überwältigend.
Zum Tode verurteilt wurde auch Axel Smendts Vater, Günther Smendt. Er gehörte zur Widerstandsgruppe rund um Oberst Graf von Stauffenberg, deren Bombenattentat auf Hitler am 20. Juli 1944 scheiterte. Hier im damaligen Strafgefängnis Berlin-Plötzensee erhängten die Nazis seinen Vater.
Für mich ist es natürlich der schrecklichste Raum, den ich mir überhaupt vorstellen kann. Natürlich sehe ich ihn hier vor mir, auch in den letzten Sekunden seines Lebens.
Seine und viele Familien der Widerständler vom 20. Juli galten in der deutschen Gesellschaft lange als Verräter. Auch in der Nachkriegszeit waren die Familien weiter stigmatisiert.
In der Bevölkerung hatte sich das doch recht lange gehalten, dass das Verräter waren. Und das war unter anderem auch deshalb, weil es sehr schwer war zu akzeptieren, dass es eben doch eine Möglichkeit gegeben hätte, etwas dagegen zu tun.
Wann ist gewaltsamer Widerstand notwendig? Darüber spricht Philosophielehrerin Annette von Schlabrendorf auch mit ihrer Klasse. Ihr Großvater, Fabian von Schlabrendorf, ein Reserveoffizier, schmuggelte 1943 eine Bombe in ein Flugzeug, in dem Hitler saß. Sie explodierte nicht. Von Schlabrendorf wird am 20. Juli 1944 festgenommen und gefoltert.
Die Kritik, dass der 20. Juli zu spät kam, kommt oft zur Sprache. Die Menschen, die das sagen, sind sich aber nicht bewusst, was es davor schon für Versuche gab.
Die Nachkommen der Widerstandskämpfer begleitet das Gedenken ihr Leben lang. Axel Smendt kommt immer wieder in die Gedenkstätte Plötzensee, um hier seinem Vater nahe zu sein.
Ja, ob aus persönlichen Gründen, wie gerade gesehen, oder aus historischem Interesse. Viele der Orte, die mit dem 20. Juli 1944 zusammenhängen, werden häufig besucht. Allen voran der Ort, an dem das Attentat selbst stattgefunden hat. Das Führerhauptquartier Wolfschanze im damaligen Ostpreußen, heute in Polen. Bei unseren östlichen Nachbarn hat man einen etwas anderen Blick bei der Bewertung der damaligen Ereignisse, aber die Faszination geht so weit, dass die Szene des Attentats bis heute regelmäßig nachgestellt wird. Mit Laienschauspielern, wie Anke Hahn berichtet.
Rein in die Stiefel und in die Uniformjacke. Und schon wird aus dem Bauunternehmer Marek Jastrzębski Wehrmachtsgeneral Walter Walimont, Teilnehmer der Besprechung am 20. Juli 1944 in der Wolfsschanze. Marek und seine Mitstreiter wollen die Ereignisse von damals möglichst originalgetreu darstellen. Wir spielen einfach nach, was hier stattgefunden hat. Dabei haben wir keine politische Absicht und keine Ideologie, einfach nur historische Tatsachen. Zwei ehrenamtliche Vereine organisieren das Schauspiel mit interessierten Laien wie Marek. Obwohl nach dem Krieg zerstört, ist das ehemalige Führerhauptquartier Wolfsschanze heute ein Touristenmagnet mit 300.000 Besuchern jährlich. Die sollen einen Eindruck davon bekommen, wie es hier war, mit Hitler und seinem Generalstab.
Das ist Problem.
Hitler und Stauffenberg werden nicht nachgespielt, sie sind nur als Wachspuppen dabei. Als Teil einer Dauerausstellung sind sie fest im Boden verankert. Man kann sich vorstellen, wie es gewesen sein könnte, wie in einem Film. Die Uniformen sind ja wirklich toll gemacht, aber mit ihnen verbinden wir nichts Gutes. Das Attentat vom 20. Juli ist vielen Polen ein Begriff, Teil des Geschichtsunterrichts. Doch wird das ganz anders bewertet als in Deutschland. Viele sagen, das Attentat sei zu spät gekommen. Die Rote Armee stand vor den Toren Warschaus, die Wehrmacht war bereits auf dem Rückzug. Und auch der polnische Blick auf die Attentäter ist deutlich kritischer. Man kann sicherlich nicht sagen, dass diese Verschwörer deutsche Demokraten waren im heutigen Sinne, die mit den Polen und anderen Völkern im Osten auf Augenhöhe sprechen wollten. Sie glaubten immer, dass zumindest ein Teil Polens deutsches Gebiet war und sie wollten es haben. So denkt auch Marek. Nichts hätte sich geändert, dann hätte es kein Polen gegeben, weil die Idee der Attentäter nicht darin bestand, dass Polen die Unabhängigkeit wiedererlangt. Sie wollten zwar Frieden für die Deutschen, aber nur zu ihren Bedingungen. Walter Walimont, der General, den Marek verkörpert, war kein Verschwörer. Er ist beim Attentat verletzt worden, aber er hat überlebt. Die Explosion wird übrigens nicht nachgestellt. So realistisch ist die Rekonstruktion dann doch nicht.
Die israelische Antwort kam prompt. Nach dem Einschlag einer Drohne aus dem Jemen in Tel Aviv gestern, bei dem ein Mann ums Leben kam und mindestens 8 Menschen verletzt wurden, folgte heute der direkte Gegenschlag gegen die Houthi-Miliz. Dabei griff Israel zum ersten Mal Ziele im Jemen an, einem Bürgerkriegsland, das ganz am anderen Ende des Roten Meeres liegt. Der Luftangriff galt der von den schiitischen Houthis kontrollierten Hafenstadt Hodeida. Diese Bilder, die im Internet kursieren, unter anderem von einem Houthi-Fernsehsender ausgestrahlt, sollen die Folgen des Gegenschlags zeigen. Nach Angaben des von den Rebellen kontrollierten Gesundheitsministeriums sind dabei 80 Menschen verletzt worden. Dazu jetzt live von unserem ARD-Studio in Kairo, Ramin Sina. Ramin, wie bedeutsam ist dieser erste israelische Angriff auf jemenitisches Gebiet?
Es ist die nächste Eskalationsstufe. Es gibt direkte Angriffe gestern auf Israel, heute auf den Jemen, eben auf Hodeida, wohl vor allem auf Ölanlagen. Es gibt Tote, es gibt Verletzte, so sagen es die Houthi. Auch der israelische Premierminister Netanyahu hat sich geäußert. Er meint, Hodeida sei der Ort, über den die Houthi iranische Waffenlieferungen bekämen. Was wir ganz sicher wissen ist, es ist der wichtigste Hafen, von den die Houthi haben, die wichtigste Hafenstadt. Und dass die Israelis nun ausgerechnet einen Hafen ins Visier genommen haben, vielleicht auch kein Zufall. Denn die Houthi wiederum haben seit mehreren Monaten ja das Ziel auserkoren, den israelischen Hafen Eilat im Roten Meer lahmzulegen. Sie beschießen seit Beginn des Gaza-Krieges immer wieder Handelsschiffe im Roten Meer, auch in dieser Woche. Und so ist der Handel in der Region doch dort deutlich zurückgegangen. Und so könnte es heute wohl auch eine Botschaft der Israelis sein: Wenn ihr unseren Hafen ins Visier nehmt, wir können euren jederzeit, wenn wir wollen, auch in die Luft jagen.
Eine Eskalationsstufe, sagst du, eine neue. Aber folgt jetzt eine weitere Eskalation oder sind die beiden Seiten, wenn man so will, erstmal quitt?
Die Houthi haben heute Abend schon direkt wieder Vergeltung angekündigt und wir haben sie so kennengelernt in den vergangenen Monaten, dass wenn sie sagen, dass sie feuern, dass sie das dann auch tun. Dennoch sehe ich jetzt nicht die ganz große militärische Gefahr für Israel durch die Houthi. Vereinzelte Drohnenangriffe wie gestern möglich, aber ganz viele Drohnenangriffe, die bedrohlich sind für Israel, für mich schwer vorstellbar. Es sind 2000 Kilometer zwischen der jemenitischen Hauptstadt Sanaa und Tel Aviv. Ich glaube, dass die Houthi da auch an ihre militärischen Kapazitätsgrenzen kommen könnten. Die Israelis wiederum haben gezeigt, sie können und sie sind auch gewillt, Luftangriffe zu fliegen, aber sie werden wohl auch kaum ein Interesse daran haben, hier noch einen weiteren großen Konfliktherd aufzumachen. Jedes Mal, wenn eine große militärische Macht wie Israel jetzt oder die US-Amerikaner im Januar die Houthi ins Visier nimmt, dann ist das aber irgendwie auch eine Würdigung für sie. Sie, die kleinen Houthi, werden von den großen Mächten ernst genommen. Sie bieten ihnen die Stirn und dafür werden sie von vielen, vielen Menschen in der arabischen Welt bis heute sehr gefeiert.
Ramin, vielen Dank für die Informationen nach Kairo. Deutschland fehlen Fachkräfte. Im vergangenen Jahr konnten 570.000 Stellen nicht besetzt werden, wie das Institut der deutschen Wirtschaft ausgerechnet hat. Und so rühren Bundesminister regelmäßig auf ihren Auslandsreisen die Werbetrommel für die Bundesrepublik. Bisher nur mit mäßigem Erfolg. Die Ampelkoalition erwägt daher unter anderem Steuererleichterungen für ausländische Fachkräfte, die in anderen Ländern durchaus üblich sind. Doch an einer anderen Stelle, die für potenzielle Arbeitskräfte besonders wichtig ist, will die Regierung laut den gerade im Kabinett beschlossenen Haushaltsplänen dagegen sparen, den Integrationskursen. Wie das bei den davon Betroffenen ankommt, berichtet Martin Rottach.
Schulbank drücken und das mit 38 Jahren. Claudia Solis möchte endlich arbeiten. Vor 4 Jahren kam sie aus Chile nach Deutschland, hat auf Englisch studiert und besucht seit einigen Wochen den Integrationskurs an einer Einrichtung in Stuttgart.
Ich möchte lernen Deutsch. Und wenn ich gut Deutsch spreche, ich kann mein Studium hier arbeiten.
Der Kurs dauert täglich 3 Stunden. Claudia Solis hat wie viele andere Frauen hier ein kleines Kind. Damit sie trotzdem teilnehmen kann, gibt es an dieser Einrichtung eine eigene Kinderbetreuung.
Für mich ist super. Ist der beste deutsche Kurs, den ich kann machen. Ich war in anderen Schule und hatte keine Kinderbetreuung und ich kann nicht lernen Deutsch. Und mein Kind muss lernen Deutsch und ich muss lernen Deutsch. Ich liebe Deutschland.
Asylbewerber, Studierende, aber auch Fachkräfte mit Visum oder Aufenthaltstitel. Die Hintergründe der Teilnehmenden sind unterschiedlich, aber sie alle wollen in Deutschland leben und arbeiten. In den Kursen lernen sie vor allem Deutsch, Gesellschaftskunde und Geografie.
Um sich gut zu integrieren, um sich orientieren zu können, ist ein Orientierungswissen, was sie in unserer Gesellschaft brauchen. Und um unsere Verhaltensweisen, moralischen Werte zu verstehen, all das ist natürlich Basis, um zu wissen, wie das hier funktioniert.
Doch diese Integration kostet Geld, viel Geld, bezahlt aus Mitteln des Bundes. Diese sollen laut dem aktuellen Haushaltsentwurf für 2025 mehr als halbiert werden. Das hätte Auswirkungen auch auf ihre Kurse, so die Leiterin der Stuttgarter Einrichtung. Sie befürchtet harte Einschnitte.
Das würde konkret bedeuten, dass wir natürlich schauen müssen, bleiben wir in dem Umfang, also können wir unsere Kursleitungen, unsere Kinderbetreuerinnen perspektivisch weiter beschäftigen und können wir auch die Nachfrage bedienen.
Am Ende heißt das wohl weniger Kurse. Um den Wohlstand in Deutschland zu erhalten, braucht es Zuwanderung, sagt Boris Nieswand von der Uni Tübingen. Mehr Integration statt weniger sei deshalb notwendig, allein um den Fachkräftemangel auszugleichen.
Diese Infrastrukturen, diese Organisationen, die das ermöglichen, dass die Leute schnell in Arbeit kommen, schnell Wohnungen finden, schnell die Sprache lernen, sind eine Infrastruktur der Zuwanderungsgesellschaft, in der wir uns befinden. Das heißt, wir werden einen nachhaltigen Schaden diesem Integrationssystem zufügen, das wir mühsam in den letzten Jahren aufgebaut haben.
Claudia Solis möchte eigentlich nach diesem Kurs noch weitermachen, noch besser Deutsch lernen, sich noch besser integrieren. Ob das nun noch geht? Ihre Unsicherheit ist groß.
Und was heute noch wichtig war, Jens, das hast du jetzt.
Ja. Nach den weltweiten Computerproblemen hat sich der Flugverkehr weitgehend normalisiert. In anderen Branchen können die Folgen der Panne aber noch mehrere Tage lang spürbar sein. Kriminelle Hacker versuchen offenbar, gefälschte Updates für die Reparatur in Umlauf zu bringen. Deshalb rät die deutsche Behörde für Cybersicherheit dringend, genau zu prüfen, dass das echte Update verwendet wird. Nach anhaltenden Protesten in Bangladesch hat die Regierung eine Ausgangssperre verhängt und landesweit das Internet blockiert. Bei den blutigen Auseinandersetzungen kamen laut Medienberichten bislang mehr als 100 Menschen ums Leben. In dem südasiatischen Land demonstrieren Studierende seit Wochen gegen ein Quotensystem im öffentlichen Dienst, das Familienangehörigen von Veteranen 30% der Stellen garantiert. Dadurch würden gute Jobs nicht nach Leistung vergeben. An ihm hier führt bei der diesjährigen Tour de France kein Weg vorbei. Tadej Pogacar hat auch die vorletzte Etappe der Frankreich-Rundfahrt gewonnen. Es ist bereits der 5. Tagessieg des Slowenen. In die letzte Etappe morgen geht der Tour-Dominator mit so viel Vorsprung, dass ihm der Gesamtsieg quasi nicht mehr zu nehmen ist.
Ruhige See vor Helgoland und weite Sicht. Doch bekanntlich ist es ja nicht immer so. Im Gegenteil. Gerade die Nordsee ist unzähligen Schiffen schon zum Verhängnis geworden. Und besonders rund um die deutsche Hochseeinsel werden unzählige Wracks vermutet. Denn das Felswatt und seine Algenwälder gehen unter Wasser noch hunderte Meter über den eigentlichen Felsen hinaus. Mit entsprechenden Gefahren für Schiffe und Besatzungen. Ein Jahrzehnte unentdecktes Schiffswrack haben Forschungstaucher nun möglicherweise identifiziert. Und um dieser Geschichte dieses vergessenen Schiffes auf den Grund zu gehen, hat sich Paul Wessels genau dorthin begeben.
Algen beproben und Wasserqualität prüfen. Das ist normalerweise der Alltag für die Forschungstaucher von Submaris. Doch heute steht ein gänzlich anderer Tauchgang an. Für ihn. Unterwasserarchäologe Florian Huber hat nördlich von Helgoland vor 2 Jahren ein neues Wrack entdeckt.
Wir haben hier ein Arbeitsgebiet und ich war in diesem Gebiet unterwegs und stolpert zufällig über die ersten Wrackteile und bin denen gefolgt und habe dann sozusagen das Hauptwrack entdeckt und dann war natürlich sofort die Neugier geweckt und ich wollte wissen, was das für ein Schiff ist und was da die Geschichte dahinter ist.
Das Wrack ist schon stark zerfallen, doch es könnte die Betty Sauber sein. Ein Dampfschiff, gesunken vor über 130 Jahren, laut Aufzeichnung genau hier. Mit weiteren Fundstücken wollen sie das bestätigen. 8 Meter tief im Helgoländer Felswatt. Das Schiff transportierte Kohle aus dem englischen Grimsby nach Hamburg. Zusätzlich unterstützten 2 Segel die Dampfmaschine. 1891 lief die Betty Sauber bei Nebel auf Grund, wohl durch zu späte Reaktion des Steuermanns. Das geht aus dem Untergangsbericht vor.
Zum einen ist es so, dass der Untergangsort ganz gut passt. Es ist eine Untiefe, die da auch genannt wird. Die Wrackfundstelle passt von den Maßen überein mit der Schiffslänge, ungefähr 67 Meter. Die Anker sprechen für diese Zeit und die Kessel- bzw. die Dampfanlage ist sehr identisch wie die von der Betty Sauber. Das haben wir auch durchgemessen, das sind gleiche Maße.
Auch 2 Kurbelwellen hat er gefunden. Eigentlich hatte die Betty Sauber nur eine, aber...
Wir wissen, dass die vorher einen Unfall hatte und die Kurbelwelle ausgewechselt wurde. Das heißt, es kann gut sein oder sehr gut sein, dass diese zweite Kurbelwelle ganz einfach noch an Bord war, vielleicht als Ersatzteillager oder so.
Für Huber insgesamt ein besonderer Fund, denn die Zeit der Dampfschiffe war kurz. Solche Wracks sind selten.
Ich habe Fotos gemacht, ich habe neue Bauteile erkannt, die ich vorher nicht erkannte oder gesehen habe und man könnte da wahrscheinlich noch 100 Tauchgänge machen und immer wieder was Neues entdecken. Aber ich habe jetzt erstmal alles soweit zusammen, um den nächsten Schritt zu machen, um die erste Publikation rauszuhauen, weil wir jetzt dann doch sehr, sehr sicher sind, dass es tatsächlich die Betty Sauber ist.
Ein vergessenes Schiff, dessen Geschichte jetzt wieder erzählt werden kann, nach über 100 Jahren.
Tja, Wasser zum Abkühlen, das haben heute viele in Deutschland gesucht. Morgen, da kommt es von ganz allein, oder Donald?
Ja, Ingo, das ist doch nur im Osten, dauert es noch ein bisschen länger. Wir schauen mal drauf auf die Entwicklung und sehen unseren animierten Film der Hoch- und Tiefdruckgebiete. Und da sehen wir hier, das Dunkelrot wird morgen dann Richtung Osten rausgepresst. Es kommt Tief Heike, gefolgt von Tief Ilse. Und wir sehen, es ist wieder so eine Nordwestströmung dann in den nächsten Tagen zu erwarten. Das heißt, die Hitze ist erst einmal vorbei und wir gehen mit deutlich angenehmeren Temperaturen in die neue Woche. Allerdings haben wir heute noch ein Gewitterproblem, aktuell von Nordrhein-Westfalen ein Gewitter. Gewitter, das weiter in Richtung Norden zieht, dann vorübergehend Abschwächung, bevor von Südwesten her neue Gewitter kommen. Allgemein ist morgen Vormittag auch die gesamte Westhälfte betroffen. Von der Ostsee bis nach Bayern scheint die Sonne noch längere Zeit und genau in der Übergangszone zur heißen Luft, also in der Mitte, so von Schleswig-Holstein bis nach Baden-Württemberg, werden sich morgen Nachmittag teils heftige Gewitter entwickeln, zum Teil mit Starkregen, mit Sturmböen und auch mit Hagelschlag. Im Osten bleibt es bis zum Abend noch überwiegend trocken. Die tiefsten Temperaturen morgen früh in der Westhälfte unter den dichten Wolken zum Teil nicht unter 20 Grad. Das wäre dann eine Tropennacht im äußersten Osten, wo die Sterne noch länger funkeln, 13, 14 Grad. Und morgen wird es dann der Trend für die nächsten Tage. Die höchsten Temperaturen werden wir morgen im äußersten Osten erleben. Bis zu 35 Grad sind in der Lausitz möglich, im Westen schon etwas kühler. Und jetzt kommen wir zum Trend für die nächsten Tage. Der Montag bringt im Osten und im Süden letzte Gewitter. Von Westen her wird es deutlich freundlicher bei angenehmeren Temperaturen. Am Dienstag im Osten und im Süden sommerlich warm und trocken. Von Nordwesten her bringt Tief Ilse neue Schauer und Gewitter.
Wir sind gespannt drauf. Vielen Dank für diese Aussichten, Donald. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Anschluss folgt wie immer samstags das Wort zum Sonntag mit Pfarrerin Stefanie Schardin.
Sie ermutigt uns, dem Segen in unserem Leben mehr Raum zu geben.
Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss. Und bleiben Sie zuversichtlich.